Freies Wissen für alle, das ist einer der Grundpfeiler der Online-Enzyklopädie Wikipedia, die vor 20 Jahren gestartet ist. Und es ist auch das Motto eines Projektes, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, die Online-Schattenbibliothek SciHub. Dort bekommt man kostenlos wissenschaftliche Artikel, die sonst hinter einer Bezahlschranke online angeboten werden. SciHub setzt sich damit über geltendes Recht hinweg. Anna Masona stellt das Projekt und seine Gründerin vor.
Ein US-amerikanisches Technologiemagazin bezeichnete sie einmal als die Königin der Piraten. Die New York Times verglich sie gar mit dem Whistleblower Edward Snowden. Alexandra Elbakian, kasachische Wissenschaftlerin und Aktivistin, findet solche Vergleiche vor allem eins lustig.
Ehrlich gesagt verstehe ich den Grund für diesen Vergleich nicht ganz. Natürlich kann man sagen, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Snowden hat wie eine Art Prometheus der ganzen Gesellschaft Informationen zugänglich gemacht. Und ich spiele eine ähnliche Rolle. Ich mache Daten und Informationen, die nur einem kleinen Kreis zugänglich waren, für alle frei zugänglich, so wie Snowden. Es gibt auch noch eine andere Ähnlichkeit. Snowden versteckt sich in Russland vor den amerikanischen Gesetzen, so wie ich auch. Ein Projekt wie SciHub wäre in den USA kaum möglich. Es würde sehr schnell geschlossen.
Und nicht nur das. 2017 verurteilte ein US-Gericht Alexandra Elbakian in Abwesenheit zu 15 Millionen Dollar Schadenersatz, weil sie eine Webseite betreibt, die sich unrechtmäßig Zugang zu wissenschaftlichen Fachzeitschriften verschafft und die Artikel allen zur Verfügung stellt. Elbakian hat SciHub 2011 gestartet. Vor 10 Jahren war sie Anfang 20, frischgebackene Informatikstudentin und lebte als Programmiererin in Russland.
An der Uni brauchte ich Artikel von wissenschaftlichen Publikationen, die alle sehr teuer waren. Und ich dachte mir, man müsste ein kleines Programm schreiben, um sie gratis zugänglich zu machen. Über Torrents kann man ja Filme gratis herunterladen. Und ich habe damals viele populärwissenschaftliche Filme aus dem Internet heruntergeladen. Ich wollte etwas Ähnliches für wissenschaftliche Journals gründen.
Torrent oder BitTorrent, so nennt man die Technik, die es möglich macht, große Datenmengen dezentral miteinander auszutauschen. Die Technologie machte Ende der 90er Jahre Musik- und Filmtauschbörsen möglich, die auf Urheberrechte pfiffen. Zwei der bekanntesten sind Napster und Pirate Bay. Napster wurde 2002 abgedreht. Pirate Bay existiert heute nur mehr in abgespeckter Variante. 2011 waren Sie Vorbilder für SciHub.
2011 war ich bei einer Konferenz, an der vor allem Forscher aus Russland teilgenommen haben. Und sie hatten alle Probleme damit, Zugang zu diesen teuren wissenschaftlichen Publikationen zu kriegen. Damals habe ich mich entschieden, diese kleine Seite zu programmieren. Und kaum hatte ich das bekannt gemacht, gab es eine Welle der Zustimmung und Dankbarkeit von den Wissenschaftlern. Und sehr schnell wurde klar, dass das ein sehr sinnvolles Projekt ist.
Und die Welle ebbt bis heute nicht ab. Mehr als 500.000 Zugriffe pro Tag verzeichnet SciHub. Mittlerweile sind fast 80 Millionen Artikel über SciHub verfügbar. Elbakian bekommt Fanpost von WissenschaftlerInnen, die ihre Karriere SciHub verdanken, weil sie an Universitäten studieren und arbeiten, die sich die kostspieligen Abos wissenschaftlicher Publikationen nicht leisten können. Bis zu 20.000 Dollar pro Jahr kosten manche Abos, pro Zeitschrift wohlgemerkt. Schattenbibliotheken wie SciHub sind gerade für WissenschaftlerInnen aus Entwicklungsländern der einzige Weg, am Stand der Forschung zu bleiben, sagt Leonhard Dobusch. Auch eher ein SciHub-Nutzer.
Ich habe es zum Beispiel erst kürzlich mal genutzt, weil ein Kollege hat mir eine Mail geschickt, dass ein neuer Artikel von ihm erschienen ist, aber er hatte nur eine Preprint-Version, die konnte man nicht gut zitieren.
Leonhard Dobusch ist Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Urheberrecht und alternativen Lizenzierungsmodellen.
Dann habe ich auf SciHub nachgeschaut. Dort war der Artikel bereits verfügbar und ich konnte dann ihm, dem Autor dieses Beitrags, seinen eigenen Beitrag schicken, weil seine Uni und meine Uni hatten leider keinen Zugang zu der Zeitschrift, wo der Artikel erschienen ist. Ich schaue auch öfter nach auf Sci-Hub, ob meine eigenen Artikel dort eh verfügbar sind, weil ich natürlich will, dass andere, die an ihren Forschungseinrichtungen keinen Zugang zu meinen wissenschaftlichen Artikeln haben, dann zumindest über Sci-Hub Zugriff auf diese Artikel haben.
Leonhard Dobusch befindet sich wie andere Sci-Hub-Nutzer in einer Grauzone. Denn ob der Zugriff auf Artikel per se eine rechtswidrige Urheberrechtsverletzung darstellt, ist in Österreich nicht endgültig geklärt. Der Zugang ist allerdings erschwert, denn seit einem Jahr sperren die Internetprovider A1 und Magenta die Seite.
Die großen Verlage versuchen, Sci-Hub bereits auf Ebene der Internetprovider blocken zu lassen. Das ist das eine, was sie versuchen. Das andere, was sie versuchen, ist, die Erreichbarkeit von Sci-Hub zu erschweren. Das heißt, wir zum Beispiel gegen die URLs, gegen die Webadresse von Sci-Hub vorgegangen. Das heißt, Sci-Hub ist dann immer wieder auf einer anderen Ecke des Internets zu finden. Oftmals ist es auch so, dass in manchen Universitäten im Universitätsnetz Sci-Hub blockiert ist.
Es sind die drei größten und mächtigsten Wissenschaftsverlage, die es auf Sci-Hub abgesehen haben. Springer Nature, Wiley und allen voran Marktführer Elsevier. Der börsennotierte Verlagsriese machte 2019 einen Gewinn von mehr als 1 Milliarde Euro. Für das Unternehmen Elsevier ist Al-Bakian eine Kriminelle, die sein Verlagsbusiness und Geschäftsmodell bedroht. Die Autoren und Autorinnen der wissenschaftlichen Paper haben hingegen kein Problem mit Sci-Hub. Das hängt mit den Besonderheiten des wissenschaftlichen Publizierens zusammen.
Also mir sind keine Proteste irgendeiner Art und Weise von Forscherinnen und Forschern bekannt, die sich beklagen würden darüber, dass ihre Literatur auf Sci-Hub verfügbar ist. Das ist ja komplett anders als zum Beispiel, wenn es um E-Book-Piraterie geht. Da gibt es natürlich ganz viele professionelle Autorinnen und Autoren, die sich bitterlich über Schattenbibliotheken jetzt für Belletristik oder für populäre Sachbücher beklagen, weil die sagen, ja, das ist wirklich etwas, das nimmt mir mein Einkommen, das raubt mir meinen Verdienst. Das ist in der Wissenschaft ja nicht so.
Wissenschaftliche Artikel werden normalerweise von WissenschaftlerInnen verfasst, deren Arbeit von öffentlichen Geldern finanziert wird. Die Artikel reichen sie bei Zeitschriften ein und deren Redakteure reichen die Texte an andere öffentlich finanzierte WissenschaftlerInnen weiter zur Begutachtung. Peer Review heißt diese in der Wissenschaft übliche Qualitätssicherung. Gleichzeitig abonnieren öffentlich finanzierte Hochschulbibliotheken wissenschaftliche Publikationen. Finanziert wird auch das mit öffentlichen Geldern.
Und die Verlagsleistung, ich will nicht sagen, dass es keine verlegerische Leistung gibt, aber die verlegerische Leistung ist nicht so groß wie die Preise hoch. Und noch weniger ist es so, dass diese verlegerische Leistung in den letzten Jahren so viel besser geworden ist oder so viel zugenommen hat, wie die Preise gestiegen sind. Wenn man sich anschaut, dass man schon in den 80er und 90er Jahren von einer sogenannten Zeitschriftenkrise an Universitäten gesprochen hat, weil die Preise, die marktbeherrschende Wissenschaftsverlage für ihre wissenschaftlichen Zeitschriften verlangt haben, so hoch waren, dass die Bibliotheken bei stagnierenden Budgets immer mehr so kleinere Zeitschriften, teilweise Bücher, nicht mehr bestellt haben, weil sie immer mehr Geld brauchten für diese unverzichtbaren Zeitschriften.
Das Problem gab es schon vor dem Internet, aber das Internet ermöglicht es, wissenschaftliche Ergebnisse weltweit zum Nulltarif zu verbreiten, sagt Leonhard Dobusch.
Selbst die klassische verlegerische Leistung, nämlich Artikel zu setzen, zu drucken und das bedruckte Papier durch die Welt zu schippern, war auf einmal nicht mehr notwendig. Was dann übrig bleibt, ist eigentlich wirklich das Schreiben, machen die Wissenschaftlerinnen selber, die Qualitätssicherung machen die Wissenschaftlerinnen selber. Das, was dann an Verlegerischem dann noch überbleibt, das gibt dann natürlich andere Dinge wie irgendwie Indexierung oder was auch immer, aber eigentlich die Kernaufgaben, die wurden weniger, die Preise sind aber weiter gestiegen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die ist unhaltbar.
Der Verlagsriese Elsevier sieht das wenig überraschend anders. Wir haben Elsevier für diese Sendung um eine Stellungnahme gebeten. Die kam zwar, allerdings mit der Bitte, sie nur als Hintergrundinfo zu verwenden und nicht daraus zu zitieren. Auf unsere Fragen geht der Verlag dabei nicht ein. Elsevier schreibt vielmehr, dass Sci-Hub keinen eigenen Wert schaffe, sondern den geschaffenen Wert anderer einfach aneignet. Und dass Elsevier die Qualität von Manuskripten prüft und aussortiert, bevor sie an die Begutachtung weitergehen. Und dafür muss Elsevier aufwendige Infrastruktur unterhalten. Trotzdem schafft es das Unternehmen, Umsatzrenditen von mehr als 30% zu erzielen.
Ein Wissenschaftsforschungskollege aus Linz, Gerhard Fröhlich, hat das mal bezeichnet als Profitraten wie der Waffen- und der Drogenhandel. Also wir reden hier wirklich von Renditen, die es eigentlich in kaum einer anderen Branche gibt. Und da muss man sich immer vor Augen halten. Das Ganze aber, klar, vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, wenn die Inhalte und die Qualitätssicherung größtenteils kostenlos von öffentlich finanzierten Stellen erbracht werden und die Abnehmer auch wieder öffentlich finanzierte Stellen sind und die wichtigsten Zeitschriften in jeder Disziplin unverzichtbar sind. Also wenn mir eine Zeitschrift zu teuer ist, kann ich sagen, ich kaufe eine andere, weil ich angewiesen bin auf genau dieses wissenschaftliche Wissen. Also es gibt ja kein Substitut, das ist eine Art natürliches Monopol.
Im Dezember hat Elsevier Klage gegen Sci-Hub in Indien eingereicht. Alexandra Elbakian musste das Gespräch mit uns einmal verschieben, weil sie sich auf die Verhandlung vorbereiten musste. Klagen in anderen Ländern hat sie bisher ignoriert. Was ist diesmal anders?
Es reicht einfach. In Indien verwenden sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Sci-Hub. Die meisten Nutzer hat Sci-Hub in Indien und China. Immerhin leben dort ja 2 Milliarden Menschen. Und in Indien gab es zum Kopieren wissenschaftlicher Dokumente in ähnlichen Fällen schon gerechte Entscheidungen. Ich denke, dass die Chancen dort besser sind und wir dürfen nicht verlieren. Und nach Indien geht es mit dem Kampf um wissenschaftliche Publikationen auf jeden Fall weiter.
Sci-Hub und andere Schattenbibliotheken haben Bewegung in die Sache gebracht, sagt Leonhard Dobusch. Sie haben ein Fenster für den Umbau des wissenschaftlichen Publikationswesens aufgemacht. Neue Geschäfts- und Lizenzierungsmodelle unter dem Schlagwort Open Access haben in den vergangenen Jahren an Zugkraft gewonnen. Das Monopol der großen Wissenschaftsverlage bröckelt.
Das kann man sehr gut in Deutschland beobachten, wo inzwischen knapp 200 große Wissenschaftsinstitutionen, also Hochschulen, Max-Planck-Institute, ihre Verträge mit dem größten Wissenschaftsverlag der Welt, mit Elsevier, gekündigt haben. Und seit 2 Jahren gibt es dort einen sogenannten vertragslosen Zustand. Das heißt, diese Universitäten haben offiziell keinen Zugriff auf Elsevier-Zeitschriften, den sie früher quasi mit einem Klick hatten. Trotzdem gibt es nirgendwo sichtbare, hörbare Proteste von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich selbst weiß, dass das nicht daran liegt, dass die jetzt alle auf Fernleihe umgestellt hätten, sondern es gibt einfach Umwege, an diese Artikel zu kommen, und Sci-Hub ist einer der wichtigsten Umwege.
Die großen Wissenschaftsverlage, allen voran Elsevier, unternehmen alles, was in ihrer Macht steht, um Sci-Hub zu bekämpfen, sagt Leonhard Dobusch. Und so werden auch gezielt Angriffe gegen Alexandra Elbakian gefahren. Angeblich sollen US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden gegen sie ermitteln, weil sie verdächtigt wird, mit dem russischen Nachrichtengeheimdienst zusammenzuarbeiten. Vor einem Jahr gab es dazu einen kurzen Artikel in der Washington Post, in dem jedoch konkrete Belege fehlen. Alexandra Elbakian kommentiert das gelassen.
Wenn wir uns die Berichterstattung über Sci-Hub anschauen, sagt natürlich niemand offen, dass ein freier Zugang zu Informationen unnötig ist. Stattdessen gibt es indirekte Angriffe. Es wird versucht, mich zu diskreditieren. Es wird gesagt, ach, das ist Piraterie, Diebstahl und so weiter. Das ärgert mich persönlich, aber ich versuche damit normal umzugehen.
Alexandra Elbakian ist C. An eine Zeit nach Sci-Hub verschwendet sie keinen Gedanken. Dass der Erfolg von Open Access das wissenschaftliche Publizieren derart umkrempeln könnte, dass Sci-Hub irgendwann überflüssig ist, kann sie sich nicht vorstellen.
Ich hoffe, nicht nur damit weiterzumachen. Ich will Sci-Hub auch weiterentwickeln. Es lässt sich noch immer ausbauen.
Wissen für alle. Sie hörten einen Beitrag von Anna Masona. Die Übersetzungen las Ursula Scheidle. Das Interview mit Alexandra Elbakian auf Russisch hat Europa-Journal-Kollege Markus Müller geführt. Informationen zur Sendung erhalten Sie beim Ö1-Service unter oe1.service@of.at.